Ja, unser letztes Chorlied hat uns schon ein bisschen mit hineingenommen in die Thematik, die heute in der Bergpredigt auf uns wartet, wenn wir das Thema Fasten anschauen. Und was hat Fasten und Christsein heute noch miteinander zu tun? Beug die Knie, haben wir gerade gesungen, und wir werden merken, was das nachher auch noch mit diesem Thema zu tun hat. Ich lade euch ein, mit mir aufzuschlagen, Matthäus 6, die Verse 16 bis 18. Matthäus 6, ab Vers 16. Da heißt es: Wenn ihr aber fastet, sollt ihr nicht finster dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Angesicht, damit es von den Leuten bemerkt wird, dass sie fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Angesicht, damit es nicht von den Leuten bemerkt wird, dass du fastest, sondern von deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, er wird es dir öffentlich vergelten. Das Muster der Worte Jesu hier am Anfang von Kapitel 6 dürfte uns inzwischen schon ein bisschen bekannt vorkommen, nämlich er macht immer wieder die gleiche Struktur hier bei diesen Themen. Wie schon beim Almosengeben, wie schon beim Beten, zeigt Jesus auch beim Fasten zunächst, wie es nicht gemacht werden soll. Also wie es eben die Heuchler machen, die nur Leute beeindrucken wollen. Beim viel besseren Weg, den Jesus danach zeigt, legt er vor allem Wert auf die ganz persönliche Beziehung zum Vater im Himmel, der eben anders als wir Menschen auch ins Verborgene hineinschauen kann. Nur du und Gott. Um diese Zweisamkeit geht es sowohl beim Almosengeben als auch beim Beten und auch beim Fasten. Also was die Predigtgliederung betrifft, schauen wir zunächst an, was Jesus über das falsche Fasten sagt, unser erster Punkt. Danach geht es darum, ein Fasten, das Gott gefällt. Verse 17 und 18, und wir schauen uns auch noch ein bisschen an den größeren Kontext. Was finden wir noch weiter im Wort Gottes, im Alten, im Neuen Testament zu diesem Thema? Und schließlich als Abrundung schauen wir dann noch die Frage an, was hat das Ganze eigentlich mit uns heute zu tun? Fasten und wir. Beginnen wir mit dem ersten Punkt, das falsche Fasten. Jesus startet in Vers 16 damit und prangert, wie wir es schon eben kennen aus den vorhergehenden Themen, das heuchlerische Verhalten der Pharisäer an, diesmal in Verbindung mit dem Fasten. Und wieder ist das gleiche Problem, dieses Zurschaustellen der eigenen Frömmigkeit. Ich möchte, dass es jeder sieht, weil, heißt es dieses Mal hier, weil sie ihr Angesicht verstellen, damit ihr Fasten von den Leuten bemerkt wird. Menschen, sie setzen also gerne eine Leidensmiene auf, damit es keiner übersieht, welche fromme Übung sie gerade abhalten und vor allem auch, wie sehr sie darunter leiden. Dieses Problem finden wir nicht nur beim Fasten, sondern in allen Werken, in allen Taten, bei denen es um unseren Frömmigkeitsstil geht. Beten und Almosen waren ja schon zwei andere Themen, die Jesus in diesem Zusammenhang erwähnt hat. Und es gibt noch viele andere Bereiche, wo wir um die Aufmerksamkeit der Menschen buhlen, wo wir irgendwelche Masken tragen, nur um gut vor den anderen dazustehen. Sei es beim Zehnten geben, den wir gerne so öffentlichkeitswirksam geben, dass es möglichst viele sehen. Oder was unsere Mitarbeiter in der Gemeinde betrifft, wie gerne nutzen wir jede Gelegenheit, um davon zu berichten, was wir alles schon getan haben und mit welchem Fleiß wir uns in die Gemeinde hinein investieren. Ganz grundsätzlich erzählen wir natürlich gerne von unseren guten Taten, von all dem, was wir anderen vielleicht auch Gutes tun, die Hilfeleistungen. Und auch wenn wir so Kummer und Sorgen haben, ist es uns oft wichtig, anderen darüber ausführlich zu berichten. Natürlich nur, damit sie dafür beten können. Klar. Andere wiederum prahlen vielleicht mit ihrer Gastfreundschaft, mit ihrer offenen, patenten Art, die bei den Leuten gut ankommt, womit sie punkten können. Vielleicht sogar mit ihren geistlichen Erfolgen, die sie schon errungen haben, die sie schon im Gepäck mit sich haben. Ja, wie viele Christen strengen sich an, ein geistliches Leben zu führen, aber nur, um gesehen zu werden. Nur, um andere Menschen zu beeindrucken. Und wie oft gerät dabei das Eigentliche, also die persönliche, intime Beziehung zu Gott und auch der wahre Sinn des Fastens, des Almosengebens, des Betens, des Mitarbeitens in der Gemeinde und so weiter völlig aus dem Blick. Und daher ist es immer wieder gut, wenn Jesus uns an das Wichtige erinnert und sagt, alles, was ihr nicht aus der richtigen Motivation heraus macht, ist für Gott wertlos. Hat keinen Sinn. Er, der ins Verborgene sieht, er sucht ein aufrichtiges, ehrliches Herz und eine Sehnsucht, die immer mehr in diese Nähe Gottes möchte, in diese tiefe Verbindung. Das gilt zunächst ganz grundsätzlich und eben auch beim Thema Fasten, was heute in unserem Bibeltext dasteht. Und deshalb schauen wir uns jetzt an, welches Fasten Gott gefällt. Unser zweiter Punkt. Wenn wir von Fasten reden, dann sprechen wir vor allem vom zeitweiligen Verzicht auf Dinge für unseren Leib, meistens eben das Essen. Manchmal vielleicht auch noch das Trinken oder anderen Genuss in verschiedenen Varianten. Klar, wir können auch auf ganz andere Dinge noch verzichten, zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen, um abzunehmen, aus kosmetischen Gründen, damit wir noch schöner aussehen, oder weil es die Religionsrichtung vielleicht vorschreibt, wenn mal wieder Fastenzeit ist in der Kirche oder wenn Ramadan im Islam ist. Aber all diese Dinge, glaube ich, sind hier nicht im Fokus, sondern vielmehr das ganz persönliche Verzichten auf leibliche Dinge, um die eigene Gottesbeziehung vertiefen zu können. Das meint Jesus hier. Fasten hat mit Verleugnung zu tun, mit Demütigung. Beug die Knie, haben wir vorher gesungen. Und es hat oft mit Umkehr und mit Buße zu tun. So ist auch die Wortbedeutung in der jüdischen Mishnah. Und genau in diesem Sinne finden wir auch die wenigen Erwähnungen im Alten und im Neuen Testament zum Thema Fasten. Die Bibel redet gar nicht so viel zu diesem Thema. Interessanterweise finden wir auch in der ganzen Bibel keine Aufforderung zum Fasten, sondern es wird uns nur in Erzähltexten davon berichtet, wie Menschen es tun, wie sie fasten. Und warum sie fasten. So lesen wir zum Beispiel von verschiedenen Gläubigen im Alten Testament, die gefastet haben. Mose oder auch David, ein Esra, ein Nehemia, auch eine Esther und später noch ein Daniel. Und ebenso auch im Neuen Testament gibt es immer wieder Einzelne, von denen wir lesen, dass sie fasten. Zum Beispiel die Hanna aus dem Kontext der Weihnachtsgeschichte. Von ihr heißt es in Lukas 2, Vers 37, und sie diente Gott mit Fasten und Beten, Tag und Nacht. Auch von Johannes dem Täufer und seinen Jüngern lesen wir, dass sie viel gefastet haben und dass sie deshalb mal Anstoß genommen haben an den Jüngern Jesu. Warum fasten die denn nicht? Was ist denn ihr Problem? Auf die Begründung von Jesus gehen wir gleich noch ein. Und dann hat Jesus selber auch gefastet. Ihr erinnert euch an der Versuchung in der Wüste, als der Teufel kam. Und auch dort wird deutlich, Jesus verzichtet auf Nahrung. Und schließlich lesen wir auch bei Paulus, dass er fastete. Schauen wir uns auch gleich noch was an. Und diese Spur zieht sich quasi weiter durch die ganze Kirchengeschichte hindurch bis in unsere Zeit hinein. Interessant ist eben dabei auch zu sehen, immer dort, wo Gläubige etwas für Gott erreicht haben, haben sie auch gefastet in der Geschichte. Das sollte uns zumindest zu denken geben. Aber, wie gesagt, ein bestimmtes Fastengebot oder Ritual kennt die Bibel nicht. Wenn Jesus in der Bergpredigt hier also das Fasten im selben Atemzug mit dem Almosen geben und dem Beten nennt, dann sollte uns das doch nachdenklich machen. Ein Du musst fasten kann man daraus natürlich nicht ableiten. Fasten, und ich glaube, das ist wichtig, Fasten ist immer etwas freiwillig, etwas völlig Freiwilliges. Für den Juden gab es im Gesetz nur einen Tag im Jahr, den großen Versöhnungstag, wo es heißt, in 3. Mose 23, eine heilige Versammlung soll der Versöhnungstag für euch sein und ihr sollt eure Seelen demütigen und beugen. Dieses Demütigen, sich beugen, geschah eben dort durch das Fasten. Und das ist meines Wissens auch schon die einzige Stelle in der Bibel, an der ein Fasten gefordert wurde. Das heißt also, während Gottes Wort uns durchaus auffordert zum Almosen geben oder beten, gibt es kein Gebot zum Fasten. Und trotzdem, obwohl es kein Gebot gibt, formuliert Jesus in der Bergpredigt in Vers 16, wenn ihr aber fastet. Dieses Wörtchen wenn bedeutet so viel wie immer dann, wenn ihr fastet. Immer dann, wenn ihr fastet. Also, wie selbstverständlich geht Jesus also davon aus, dass seine Jünger fasten werden. Und er gibt ihnen ja dann auch im folgenden Vers Anweisungen, wie sie es richtig machen sollen. Also einerseits fehlt uns das Gebot zu fasten, aber andererseits rechnet Jesus damit, dass seine Jünger es tun werden. Interessant. Und genau das wird auch in der kritischen Frage der Johannesjünger in Matthäus 9 deutlich, was wir vorhin kurz gestreift hatten. Wie kommt es, fragen diese Johannesjünger, dass wir und die Pharisäer regelmäßig fasten, aber deine Jünger nicht? Was ist eigentlich mit denen los? Das hat nicht in ihr religiöses System hineingepasst. Und Jesus sagt, ja, das ist mir bekannt. Ich weiß das. Ich weiß auch warum. Im Moment ist das nämlich richtig so, dass meine Jünger nicht fasten. Denn er sagt, wie können die Hochzeitsgäste Leid tragen, solange der Bräutigam bei ihnen ist, solange ich bei ihnen bin. Und dann sagt er weiter in Vers 15 dort, es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein wird. Und dann werden sie fasten. Das heißt also, obwohl Jesus mit seinem Opfertod am Kreuz alle Gesetze und gerade die Opfergesetze des Alten Testamentes erfüllt hat und damit die einzige Aufforderung zum Fasten nach dem Gesetz weggenommen hat, trotzdem sagt er hier mit meinen Worten nach der Himmelfahrt, wenn ich weg bin, dann werden meine Jünger fasten. Um diesen Punkt noch besser zu verstehen, schauen wir uns noch mal ein bisschen genauer an, zu welchen Gelegenheiten wurde eigentlich in der Bibel gefastet? Wie war die Situation, der Kontext, wo sie zum Fasten angetrieben hatte? Fasten hat, wie Jesus auch in seiner Antwort auf die Johannesjünger schon deutlich gemacht hat, oft etwas mit Traurigkeit zu tun. Wie können die Hochzeitsgäste Leid tragen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Wenn wir dann zurückgehen ins Alte Testament, zum König David, als dort das erste Kind von ihm, das er mit Bathseba hatte, schwer krank wurde. Was macht David da? Er fastet auch. Wir lesen in 2. Samuel 12, Vers 16, und David, er suchte Gott um des Jungen willen, hat Gott angefleht. Und David fastete lange, heißt es dort. Ja, so lange, David fängt erst wieder mit dem Essen an, als alle ernsten Bemühungen um die Rettung des Kindes nichts gebracht hatten und schließlich das Kind, wie Gott angekündigt hatte, gestorben war. In solchen Situationen ist Fasten etwas Passendes. Ja, bei tiefer Trauer ein gut nachvollziehbares Verhalten. Denn wenn ein Kind oder der geliebte Ehemann, die Ehefrau gestorben ist, dann will man nicht mehr essen. Der Appetit scheint ihm vergangen. Fasten passt auch in Zeiten großer Angst. Als der König Josaphat zum Beispiel vom Angriff der Moabiter und Ammoniter hört in 2. Chronik 20, ihr erinnert euch hoffentlich jetzt, dass wir das im September schon mal ausführlich angeschaut hatten, da war doch was. König Josaphat, genau. Und als eben diese Übermacht sich der Hauptstadt Jerusalem nähert, da lesen wir dort in 2. Chronik 20, Vers 3, da fürchtete sich Josaphat und er richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und was tut er dann? Es heißt, und Josaphat rief ein Fasten aus in ganz Juda. Das ganze Volk sollte fasten und beten. Dasselbe tut auch die nach Babylon verschleppte Esther in einer besonders brenzligen Situation. Als ein gewisser Haman einen Holocaust an den Juden verüben wollte, sie und ihre Dienerinnen und alle Juden in Susa starten dort ein Fasten, bevor sie dann eben unter Lebensgefahr zum persischen König hineingeht, um für ihr Volk um Gnade zu flehen. Eine Situation, wo die Angst und Sorge um die eigene Existenz und die um ihres ganzen Volkes spürbar nahe war. Da wird gefastet. Und auch beim schriftgelehrten Esra, als er seine abenteuerliche Reise aus der Verbannung zurück nach Israel antritt, da beginnt seine Reise mit einem Fasten. Esra 8, Vers 21. Des Weiteren gehört Fasten auch zu Zeiten echter Buße und Umkehr. Die Einwohner von Ninive hatten diese Lektion zum Glück noch rechtzeitig gelernt. Denn als Jona zu ihnen kommt und relativ lustlos verkündigt, noch 40 Tage, dann wird diese Stadt dem Erdboden gleich sein, da geschah die womöglich größte Erweckung aller Zeiten. Eine ganze Großstadt wird vor dem Gericht Gottes verschont. Und ein besonders großartiges Vorbild zum Thema Fasten im Alten Testament finden wir in Daniel, als er in Babylon war. Er fastet, während er Fürbitte auch für sein Volk tut und sich dabei selber unter die Sünden des ganzen Volkes stellt. Ich könnte es mal kurz aufschlagen in Daniel 9, ab Vers 3 bis 6. Das ist ja ganz interessant, dort die Stelle. Sie sind eben schon einige Jahre jetzt in Babylon als Gefangene und er blättert hier im Propheten Jeremia und liest eben davon, dass Gott verheißen hatte, sie werden wieder zurückkommen. Nach 70 Jahren wird das Gericht vorbei sein. Und dann lesen wir in seinem Gebet in Vers 3 in Daniel 9. Und ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen, mit Gebet und Flehen, mit Fasten im Sacktuch und in der Asche. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und ich bekannte und sprach, ach Herr,
Du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Wir haben gesündigt und haben Unrecht getan und gesetzlos gehandelt. Daniel wahrscheinlich am allerwenigsten, aber er schließt sich trotzdem mit ein in die Sünden seines Volkes. Wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und Rechtsordnungen abgewichen. Deshalb fastet er, betet für sein Volk. Daniel erkennt hier also die wahre Schuld für die Verschleppung des Abwenden von Gott. Und er demütigt sich hier vor Gott mit einem Sündenbekenntnis und auch mit einem Fürbittegebet für das Volk. Bei Daniel sehen wir, Fasten gehört also auch zur Betroffenheit über die Sünde meiner Mitmenschen, meiner Geschwister. Und er schließt damit die Fürbitte für sie ein. Herr, schenke du Rettung, schenk du Erbarmen. Ein letzter Punkt noch. In der Bibel fasten Menschen auch in Zeiten wichtiger geistlicher Entscheidungen. Also dann, wenn es darauf ankommt, den Willen Gottes exakt zu verstehen, zu wissen, was er von uns haben möchte. Von der Gemeinde in Antiochia zum Beispiel heißt es in Apostelgeschichte 13, Vers 2, während sie, also die Gemeinde, während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, und als sie ihnen die Hände aufgelegt hatten, entließen sie sie. Das heißt, die Gemeinde in Antiochia überließ es nicht dem Zufall, wem sie für den Missionsdienst aussenden wollten, sondern sie fasteten darüber. Sie beteten darüber und Gott offenbarte ihnen währenddessen seinen Willen. Sehr, sehr spannend. Kommen wir nochmal zurück zu der Frage, wie es sein kann, dass es eben kein Fastengebot gibt, aber Jesus wie selbstverständlich davon ausgeht, dass seine Jünger, und so zählen wir uns auch, nach der Himmelfahrt fasten werden. Vermutlich verstehen wir schon teilweise jetzt, woran das liegt. Wenn das Fasten in der Bibel mit Zeiten der Traurigkeit, der Angst, Zeiten der Buße, der Fürbitte und dem Erkennen von Gottes Willen einhergeht, dann allein deshalb, weil es äußerlich eine innere Haltung der Ernsthaftigkeit unterstreicht. Das Fasten für sich allein hat absolut keinen Wert, können wir uns sparen. Aber Fasten als Begleiter von geistlichen Aktivitäten, von unserem Gebet, das ist ein Ausdruck von Ernsthaftigkeit. Von dem heißt es dann auch am Ende hier von unserem Bibeltext, dass Gott es vergelten wird, belohnen wird. Und damit wird auch deutlich, warum die Jünger Jesu nicht gefastet haben, solange er bei ihnen war. Es bestand einfach keine Notwendigkeit. War nicht nötig. Und damit halten wir fest, Fasten in der Bibel ist nie der Ausgangspunkt für irgendwie besonders geistliche Höhenflüge, für Visionen, für außergewöhnliche Einsichten, wie es vielleicht auch in der Mystik manchmal ist. Nein, Fasten kommt in der Bibel immer im Zusammenhang mit Gebet vor. Fasten und Beten. Wer fastet, der redet auch mit Gott. Fasten bekräftigt dabei das intensive Gebet und ist quasi der logische Rahmen intensiven Ringens vor Gott. Fastenzeiten sind Zeiten großer Nähe zu Gott. Sie sind daher nie ein isolierter Akt, eine Zeremonie, ein Ritual, das wir jetzt halt irgendwie machen, Erst recht ist es keine Bußübung oder ein Verdienst, mit dem wir uns was erarbeiten können, Punkte sammeln können bei Gott. Nein, überhaupt nicht. Laut dem biblischen Befund gehört das Fasten schlicht und einfach zu einem geistlichen Leben mit dazu. So wie das Almosen geben, wie das Beten und vieles andere auch. Denn das Fasten, es reißt uns heraus aus dem routinemäßigen Christenalltag, indem wir eben nicht nur beten, sondern dabei auch fasten, bringen wir Dringlichkeit zum Ausdruck und auch Entschlossenheit sowie Ernsthaftigkeit. In solchen Momenten liegt uns besonders viel daran, den Vater im Himmel ganz nahe zu sein, seinen Herzschlag zu spüren, seine Wegweisung, seine Ermutigung, seinen Trost zu erleben, seinen Willen zu verstehen. Ist das nicht genau, was Gott sucht? Ein demütiges, lernbereites Herz, das sich ihm öffnet und es bereit ist, einen gehorsamen Lebensstil zu leben, das sich ihm verpflichtet weiß. Gott hat unser Menschsein nun mal als Dreieinheit geschaffen mit Körper, Seele und Geist. Und deshalb ist es richtig und wichtig, dass wir die Haltung unseres unsichtbaren Menschen, das, was in unserem Herzen steckt, dass wir es durch den sichtbaren Teil unseres Wesens zum Ausdruck bringen. Und das Fasten ist eben genau so ein Ausdrucksmittel, das deutlich macht, wie ernst uns das Anliegen und das Ringen um eine Sache ist. Bleibt die Frage, warum wir heute so wenig bis gar nicht fasten in unseren Kreisen. Woran liegt es? Vielleicht haben wir das Fasten einfach aus den Augen verloren. Das hat sich mit der heutigen Predigt erledigt. Gottes Wort hat uns daran erinnert. Vielleicht aber fasten wir auch nicht, auch nach dieser Predigt, weil wir solche Situationen, wie vorhin beschrieben, mal abgesehen vom Verlust eines lieben Menschen, oft gar nicht kennen oder nicht kennen lernen wollen. Meine Sorge ist, auch wenn ich von meinem eigenen Leben ausgehe, dass wir den Ernst der Lage, in der sich unser Leben befindet, oft gar nicht wirklich wahrnehmen. Wir sind einfach so wahnsinnig zufrieden mit dem, was wir haben. Wir sind zufrieden mit dem, was wir mit dem bisschen Gebet und mit dem bisschen christlichen Leben und Kultur erreichen. Aber wer von uns weiß wirklich, was es im Alltag heißt, vom Geist Gottes geführt zu werden, Gottes Nähe intensiv zu suchen, zu erleben? Was muss uns erst noch aus der Bahn werfen, damit wir wieder ernsthaft nach Gott fragen? Muss es erst meine Ehe sein, die zerbricht? Oder mein Kind, das große Probleme macht? Oder muss ich selber erst in Sünde verstrickt sein, bevor ich wieder anfange, die Dringlichkeit meiner Situation, in der ich mich befinde, solange unser Herr weg ist, zu begreifen? Die Frage ist, die darf sich jeder persönlich stellen, wo leben wir unser Christsein viel zu selbstgefällig, viel zu individualistisch und erkennen gar nicht, dass es höchste Zeit wäre, Gott um Führung, um Veränderung anzuflehen, mit Fasten und mit Beten. Möge Gott uns hier aus dem Tiefschlaf aufwachen lassen, in dem wir uns befinden, damit er nicht eines Tages zu uns die Worte reden muss, die über die Gemeinde in Laodicea aufgeschrieben sind. Offenbarung 3, Vers 16, wo es heißt: Weil du aber lau bist, und weder kalt noch heiß werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst, ich bin reich, ich habe Überfluss, mir mangelt es an nichts, mir geht es gut. Und du erkennst nicht, sagt Gott weiter, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Tue Buße und kehre um. Das ist dort der Ratschlag Gottes an die Gemeinde. Das Traurige ist, dass der Teufel es ebenso prima versteht, uns immer wieder einzulullen in den Dingen, die schon immer dazu getaugt haben, das Herz des Menschen in Beschlag zu nehmen. Mit Sorgen, mit Geld und mit Vergnügen. Schon seit Jahrtausenden dasselbe Spiel. Und auch wir haben uns in unserer Welt extrem gut eingerichtet. Und wir wollen bitte nicht gestört werden in unserem Lebensstil. Wie wir leben, wie wir uns darin wohlfühlen. Im Zentrum stehe nämlich ich. Und danach komme ich. Und nochmal ich. Vielleicht dann noch meine Familie, mein Leben, mein Wohlergehen. Ich, mich, meine, mir, segne Herr diese vier. Und was dabei oft wegbricht, ist irgendwo die Sehnsucht nach Heiligkeit. Die Sehnsucht nach Gottes Führung in unserem Leben. Vielleicht auch die Trauer und die Demütigung über unsere eigenen Sünden. Vielleicht fehlt uns auch oft ein vernünftiges Verständnis von Gemeinde, von Mitarbeit im Reich Gottes und so weiter. Alles Dinge zum drüber nachdenken. Damit kommen wir zum Schluss. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Fasten ist nicht das absolute Geheimrezept, das alle deine Probleme löst. Nein. Aber mir ist selber bei der Vorbereitung wieder neu deutlich geworden, ich fand es erstaunlich, wie selbstverständlich Jesus davon ausgeht, dass seine Jünger fasten werden, wenn er zurück im Himmel ist. Und wenn die Predigt uns tatsächlich ermutigt zum Fasten, dann pass aber bitte genau auf diese Dinge auf, von denen Jesus hier in der Bergpredigt warnt. Pass auf, dass es keiner mitbekommt. Vernachlässige deine Körperpflege nicht und setze keine Leidensmiene auf. Das sind die drei Punkte hier im Bibeltext. Fasten ist eine ganz persönliche Sache zwischen dir und Gott. Es ist keine Show, um andere zu beeindrucken. Es geht nur um dich und Gott. Amen. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort, das uns ja an einer Stelle herausfordert, wo wir ja vielleicht schon lange nicht mehr drüber nachgedacht haben. Über das Fasten. Und ja, du forderst deine Jünger wirklich heraus, ja, es zu tun in den Momenten, wo es auch wichtig erscheint, wo wir auch unsere Ernsthaftigkeit, wo wir Dringlichkeit zum Ausdruck bringen möchten, wo wir ja dir noch näher sein möchten, wo wir deinen Herzschlag spüren wollen, wo wir dich von ganzem Herzen suchen. Hilf uns, dass wir in unserem Leben dich wieder viel mehr an erster Stelle haben, dass wir uns ja eben nicht so einlullen lassen von den Dingen des alltäglichen Lebens, von den Sorgen des Lebens, von den Vergnügungen, die da sind und vom Mammon, der so nach uns greift. Danke, dass du was viel Besseres für uns vorbereitet hast und ja, lass uns das immer wieder erkennen, lass uns Buße tun, umkehren zu dir. Danke, dass auch ja, dieser Text uns wieder wachrütteln möchte, zu dir zurückrufen will. Ich danke dir für deine Liebe, für dein Erbarmen auch, dass du auf uns wartest und dass wir immer wieder in deine Nähe zurückkommen dürfen. Amen.